Breitband Topic.
Es gibt Tausende davon im Netz und sie benutzen sie ständig und doch wissen sie wahrscheinlich nicht von ihrer Existenz. Die API, das Application Programming Interface, auf Deutsch heißt das Ganze Programmierschnittstelle. Die sorgt dafür, dass Webdienste und Apps untereinander kommunizieren und Daten austauschen können. Und das funktioniert alles ganz im Hintergrund, ohne dass wir dafür was tun müssen.
Und damit ist die API sowas wie ja der heimliche Star des modernen Netzes, denn so eine maschinenlesbare, offene Schnittstelle zu Webdiensten und Datenbanken ermöglicht es Webentwicklern, verschiedene Dienste wie in einer Art Baukastensystem miteinander zu verknüpfen.
Und welchen Stellenwert diese technologischen Schnittstellen im Internet haben und wie sehr sie das Netz der Zukunft prägen, das besprechen wir gleich. Zuerst erklärt Moritz Metz, wie so eine Programmierschnittstelle funktioniert.
And again, the Internet is not a big truck. It's a series of tubes.
Das Internet? Ist kein Lastwagen, es ist eine Reihe von Rohren. Eine etwas schiefe Metapher, für die der greise US-Senator Ted Stevens vor 6 Jahren nichts als Spott und Hohn erntete. Dabei ist das Bild mit dem Rohrsystem für das heutige Internet gar nicht so verkehrt. Immer mehr Daten wandern unsichtbar durch diese Rohre von Webdienst zu Webdienst. Und APIs sind die Zapfstellen.
Hallo Twitter API, ich bin User Breitband 123. Gib mir die neuesten Tweets aus Berlin, die das Wort Gewitter enthalten.
Hallo Breitband 123. Ich habe 800 Ergebnisse. Hier ist Nummer 1 von 18.49 Sekunden von User @AntenneBerlin. Text, das zu
API-Abfragen wie diese rasen minütlich millionenfach durchs Netz. Normalsterbliche sehen aber allenfalls das Resultat. In diesem Fall eine Landkarte Berliner Gewitter-Tweets, die Twitter und Google Maps kombiniert. Aber auch die originalen Twitter-Smartphone-Apps sprechen mit derselben API oder der Algorithmus des Tweetscapes-Projekt, das im Auftrag des Deutschlandradio Twitter-Nachrichten in Echtzeit in Klänge umwandelt. Projekte, die sich der Daten Twitters bedienen, gibt es fast wie Sand am Meer. Dass Twitter seine Milliarden Tweets der Netzwelt schon so früh per API zur Verfügung stellte, mag zum großen Erfolg des Kurznachrichtendienstes beigetragen haben und zum Erfolg von APIs, die mittlerweile schwer im Trend liegen. Listete das Portal Programmable Web 2008 noch um die 1000 Web-APIs, sind es heute, 4 Jahre später, mehr als 6000. Dabei ist auch die inhaltliche Vielfalt explodiert. Allein zum Thema Musik gibt es rund 180 Datenschnittstellendienste. Etwa das Angebot der Firma Echonest.com, deren Kapital aus 5 Milliarden Datensätzen zu 30 Millionen Songs besteht.
Hallo Echonest API, hier ist Kunde Nummer 184141 mit dem API-Schlüssel HDCF1S. Gibt mir alle Daten zum Musikstück I Can Hear Ya Darüber von Joe Cocker.
Wir haben zu diesem Stück 43 Informationen. Los geht's. Länge 3 Minuten 42 Punkt. Erscheinungsjahr.
Von Musikerkennungs-Apps bis zum BBC-Schallarchiv, wie auch immer die 340 Kunden von Echonest die Daten nutzen, sie müssen dafür bezahlen, nach Abfragemenge. Also bauen immer mehr Startups ihre Dienste auf gut gepflegte API-Angebote anderer Firmen auf und erfinden das, was mal das Web 3.0 sein könnte.
Moritz.
Das? Wir machen das im Chor. Ich muss das sagen. Moritz.
Stimmt,
Metz.
Dann sagst du das.
Du darfst dann noch was anderes sagen. Moritz Metz über das Application Programming Interface, kurz API. Ja, und eben viel, beziehungsweise am Schluss das Stichwort Web 3.0, also die Zukunft des Internets.
Bis wir da ankommen, liegt aber noch ein ganz schöner Weg vor uns, denn im Moment befinden wir uns ja eigentlich so ein bisschen in der digitalen Steinzeit. Das zumindest meint Christian Horchert, IT-Sicherheitsberater und API-Kenner. Wir sprachen mit ihm vor der Sendung über die strukturbildende Kraft dieser programmierbaren Schnittstellen im Netz.
Also man muss ja grundsätzlich unterscheiden bei Daten, ob die für Menschen oder Maschinen gemacht sind. Und APIs sind erstmal maschinenlesbare Daten. Also der Schwerpunkt ist, dass eine Maschine diese Daten nehmen kann und weiterverarbeiten kann. Während, wenn ich als Mensch mir zum Beispiel eine Webseite angucke, erwarte ich Daten, die ich als Mensch verstehe. Also sprich mit Überschriften, Auszeichnungen und so weiter. Und eine API gibt die Daten in einer strukturierten Art preis, die gedacht ist, um sie weiterzuverarbeiten. Sie ist also nicht gedacht als Darstellung, als Repräsentation von Informationen, sondern nur als pure Daten.
Wenn man das Internet jetzt als Wissensarchiv versteht, welche Rolle spielen da konkret APIs, um Wissen zu generieren?
Also eine API hat ja den großen Nutzen, dass ich, anders als eine Webseite, wo ich eben, wie gesagt, diese ganzen Daten in einer strukturierten und für den Menschen lesbaren Art und Weise habe, dort so vorliegen habe, dass ich sie weiterverarbeiten kann und dort auch verschiedene APIs nutzen kann, um daraus eine neue Anwendung zu bauen. Damit kann ich zum einen Sachen miteinander abgleichen oder Informationen aufeinander beziehen und kann zum Beispiel Sachen machen wie, nehmen wir an, ich habe Umweltnetz, also das ist ein schönes Beispiel, Umweltnestdaten, habe also die Informationen, welche Temperatur, welche Radioaktivität und so weiter herrscht und habe dazu eine Geokodierung und kann diese Geokodierung benutzen, um dort eine API eines Kartenanbieters zu nehmen, zum Beispiel Google Maps oder OpenStreetMap, um halt diese Daten auf so eine Karte drauf zu tun.
Wenn wir von der Theorie nochmal das ein bisschen weiter fassen und nicht nur von den Grenzen und von den Möglichkeiten der APIs sprechen, inwieweit sind die denn eigentlich ein Symbol für so einen richtigen Bewusstseinswandel von geschlossenen Systemen hin zu einem offenen Austausch?
Also wir sind ja in einer interessanten Phase auf dem Weg in eine digitale Gesellschaft. Wir nutzen noch Faustkeile, wir haben irgendwie Technik, die eigentlich ziemlich brachial ist mit Festplatten, die sich so über 5000 Umdrehungen pro Minute bewegen und so weiter, also einfach wirklich primitiv. Und wenn man sich überlegt, was in den nächsten Jahren passieren wird, dann gibt es diesen ganz klaren Kampf zwischen der Offenheit und der Geschlossenheit von Systemen. Und ich glaube, dass diese APIs so grundsätzlich diesen offenen Aspekt betonen und auch das, was an dieser Offenheit das Elementare und Wichtige ist, weil dort eben dieser Tausch von Informationen, diese Möglichkeit, Sachen aufeinander zu beziehen und daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen, in Zukunft noch eine viel, viel größere Rolle spielen wird. Und das könnte sicherlich auch diesen oder jenen negativen Aspekt haben, aber wir sind doch in einer Phase, wo wir vor allem aus meiner Sicht erstmal eine ganze Menge ausprobieren müssen. Und ausprobieren heißt eben auch, dass Dinge schiefgehen können. Also auch im gesellschaftlichen Kontext. Und die APIs sind halt eine von diesen vielen, vielen Bausteinen, um ein höheres Verständnis davon zu entwickeln, was eigentlich die Gesellschaft genau treibt in so einer Veränderung und wohin sie sich entwickelt.
In was für eine Richtung wird es gehen? Was glauben Sie? Also wenn man sich jetzt aktuell das Beispiel Twitter anguckt, die ja die API ein bisschen einschrumpfen wollen, weniger Offenheit nach außen geben wollen. Also in welche Entwicklung sehen Sie dort in den nächsten Jahren?
Also es wird sich in alle Richtungen gleichzeitig entwickeln. Ich glaube, dass einerseits sehr viele, sehr offene, sehr freie APIs entstehen und dass genauso auf der anderen Seite eine ganze Menge APIs entstehen, die nur gegen Geld, nur gegen besondere Bedingungen im Zugriff sind, so dass es dort halt einfach einen wilden Zoo an verschiedenen Sachen gibt. Also wenn man sich halt anguckt, zum Beispiel in so Verzeichnissen wie Programmable Web, wie viele APIs es gibt, das sind halt ein paar tausend und es kommen jeden Tag mehrere dazu. Man sieht also, das ist einfach eine von den Sachen, die, wo eben einfach gerade viel Musik spielt. Wir tun ja mal alle so, als würden wir, die sozusagen mit dem Netz umgehen können, als würden wir genau wissen, was los ist. Das Problem ist, wir können mit der Technik umgehen, wir verstehen, wie sie funktioniert, aber eigentlich können wir überhaupt keine Voraussagen treffen, was nur schon in 3 oder 5 oder schon gar nicht in 10 oder 20 Jahren passiert. Wir sehen halt nur, dass das einen ganz, ganz elementaren Effekt auf alle Bereiche der Gesellschaft hat.
Vielen Dank an Christian Horchert. APIs sind also Strukturgeber und auch Türöffner für das Wissensarchiv Internet. Und außerdem könnte man sagen, dass sie sogar noch das Potenzial besitzen, das Netz als Ganzes in eine Art kulturelles Gedächtnis zu verwandeln.
Und wir zeigen gleich noch eine weitere Kernkompetenz der APIs auf. Sie können auch Kunst oder sie helfen zumindest bei Kunstprojekten. Hier erstmal dank APIs entstandene Musik. Wir hören nämlich gleich, wie New York klingt. Besser klang gestern Abend, als ich das folgende Stückchen bei You Are Listening To mitgeschnitten habe. Dort werden Soundcloud-Tracks mit dem Polizeifunkstream der Stadt vermischt. Und wie kommt man daran? Jetzt müssten eigentlich alle Hörer im Chor sagen, dank der API eben. Erik Eberhardt, der sich You Are Listening To ausgedacht hat, der erzeugt so auch Soundtracks von anderen Städten wie LA oder San Francisco oder Detroit. Wir aber hören New York.
Guide me with your 14.
Package at
You are listening to New York, ein Stadtmusikmix, der sich dort Ambient Tracks von der Musikplattform SoundCloud holt und dazu auch noch live den Polizeifunk des New Yorker Police Departments sozusagen reinzieht und zusammenmixt. Beides funktioniert ganz automatisch via API. Das können Sie auch gerne mal im Netz ausprobieren, aber bleiben Sie vielleicht doch noch lieber bei uns, denn gleich können Sie auch noch interaktiv werden.
Genau, automatisch und live funktionieren nämlich auch die Tweetscapes, ein Klangkunstprojekt, das Twitter-Meldungen vertont. Haben wir am Anfang der Sendung schon gehört. Wir hören jetzt nochmal rein, wie es sich jetzt im Moment anhört. So klingen die Tweetscapes, vorausgesetzt sie twittern gerade. Ausgedacht hat sich das Ganze Anselm Venezian Nils und der ist jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo.
Was genau hören wir denn da gerade?
Was wir gerade hören, sind im Endeffekt alle Twitter-Nachrichten, die in Deutschland gerade abgeschickt werden. Die werden nach einem bestimmten Algorithmus verklanglicht. Also was wir machen, ist auf die API von Twitter zugreifen. Twitter hat mehrere APIs und eine davon ist die sogenannte Streaming-API, die einfach wirklich die ganze Zeit alle Daten, die gerade auf Twitter passieren, rausschickt. Also nicht ganz alle, das ist auch gerade eins von den Problemen. Aber doch zumindest einen sehr großen Anteil. Und was wir machen, ist diese Daten in einen Algorithmus füttern und der wiederum generiert daraus Klänge. Das funktioniert dann zum Beispiel so, dass bestimmte Themen immer wieder einen bestimmten wiederkehrenden Sound hervorrufen. Also dass wenn jetzt verschiedene Leute immer über das gleiche Thema twittern, erscheint immer wieder der gleiche Sound, sodass wenn man da so ein bisschen zugehört hat, erkennt man halt auch irgendwann, okay, aha, das ist jetzt zum Beispiel das Thema Piratenpartei oder jetzt Breitband zum Beispiel.
Das können wir mal sehr gerne ausprobieren. Ja. Also wir hatten das ja schon mal vor ein paar Monaten zur Premiere hier. Vielleicht können wir das gleich nochmal machen. Also falls Sie gerade am Computer sitzen und Ihren Browser offen haben und sich bei Twitter eingeloggt haben, dann schreiben Sie doch gerade mal. Und zwar irgendein Tweet, der den Hashtag Breitband enthält. Also Raute Breitband sollte im Tweet vorhanden sein.
Und er muss auf Deutsch formuliert sein, sonst klappt es nicht.
Der muss auf Deutsch formuliert sein, der Tweet. Und wenn Sie den abschicken, dann können wir das quasi live in Echtzeit hören. Also hoffen wir zumindest. Ich mache das hier auch mal. Den Twitter-Account offen. Schreibe, wir erzeugen Tweetscapes mit dem Hashtag Breitband.
Kannst du das jetzt schon hören, alleine Anselm?
Ja, also, Breitband erkenne ich, weil ich mir vorhin nochmal angehört habe.
Mach's mal vor.
Da war's. Aha. In Brabinien hat gerade jemand über Breitband gefiltert. Wahrscheinlich war es Christian.
Nein, es waren vielleicht 30 andere. 1000.
Ah, das doch da schon wieder. Ja.
Du hast gerade gesagt, in Berlin hat jemand Breitband getwittert. Wie konntest du das rausfinden?
Ich spicke gerade nebenbei so ein bisschen. Also einmal kann man es hören. Also einmal kann ich hören, ob was, also die Tweets wären im Stereopanorama, also von links nach rechts auf dem Kopfhörer, den ich hier aufhabe, werden sie nach rechts und links verteilt, je nachdem, ob sie im Osten oder im Westen liegen und je nachdem, ob sie im Norden oder im Süden liegen, an einer bestimmten akustischen Stelle. Was ich aber auch noch habe, ist ein kleiner Spicker hier, und zwar schaue ich gerade live auf tweetscapes.de, und da läuft das Ganze nämlich 24 Stunden am Tag live in einem Stream, und zwar mittlerweile auch in einem Videostream. Den haben wir nämlich, seit wir das Projekt im Herbst gestartet haben, noch einen Videostream dazu hinzugefügt. Das war der Videokünstler Tarik Barry, der diese Live-Visualisierung erstellt hat, und da sieht man halt einfach die ganze Zeit, was jetzt gerade passiert. Also kann man auch jetzt gerade im Browser mal gerade aufmachen und gucken. Ist ganz spannend. Ah, Breitband,
da ist wieder. Ich habe gerade gesehen. Und nochmal, oh, das war hier unten links im Saarland irgendwo, hat das gerade auch jemand getwittert.
Ah ja, hallo
Saarland. Auf der Deutschlandkarte.
Und zwischendurch wird immer so eine Katze noch durchs Netz geschickt, oder? Da ist so ein Quieken immer. Weißt du, was es ist?
Das Quieken.
Ein Quiekgeräusch.
Ich weiß leider gerade nicht, welches du meinst. Das sind so viele Quiekgeräusche.
Wenn es nochmal kommt, dann sage ich dir Bescheid. Wir reden ja eben heute über die API, und das ist natürlich ein formidables Beispiel dafür, wie die API hilft, ein richtiges Kunstprojekt zu starten. Jetzt hat Twitter angekündigt, von denen ihr eben natürlich auch abhängig seid, seine API zu zügeln, will weniger Daten preisgeben, also die Schnittstelle zu den Nachrichten etwas einengen. Hat das irgendwelche Konsequenzen für Tweetscapes?
Naja, das, was Twitter jetzt gerade machen, trifft uns nicht, also zuerst mal nicht so richtig direkt, aber es ist natürlich ein allgemeiner Trend, den Twitter da anstreben, der natürlich dazu dahin geht, dass Projekte wie dieses hier eher eingeschränkt werden, weil sie natürlich versuchen, sich möglichst auf die Webplattform zu konzentrieren und möglichst auf ihre eigenen Clients und versuchen, diesen Wildwuchs an, was Leute alles mit Twitter anstellen, ein kleines bisschen zugunsten der Corporate Identity einzuschränken. Das hat jetzt konkret noch nicht so einen richtigen Einfluss auf uns bisher, was aber was viel eher das Problem war, die haben das ja schon vor ein paar Jahren mal eingeschränkt. Also als Twitter anfing, konnte man ja einfach auf die sogenannte Firehose zugreifen, also einfach auf die Gesamtmenge aller Tweets, die gerade in dem Augenblick passieren. Das Problem ist, dass die das irgendwann eingeschränkt haben und jetzt diese sogenannte Firehose nur noch darauf nur noch zugegriffen werden kann, wenn man halt richtig viel Geld bezahlt, effektiv. Das heißt, was wir mit Tweetscapes machen, ist, wir greifen über so einen kostenlosen Account zu. Dadurch haben wir aber eine eingeschränkte Anzahl an Tweets, auf die wir überhaupt nur zugreifen können, was tatsächlich ein Problem ist, weil wir zum Beispiel jetzt sagen wollen würden, wir wollen dieses Projekt jetzt für die USA machen oder für die ganze Welt oder für Österreich oder irgendein anderes Land. Aber die Menge, die wir bekommen, reicht halt einfach gerade mal, um Deutschland und vielleicht noch ein, zwei andere Länder abzubilden, und wir können jetzt halt nicht einfach mal so hingehen und das Ding für die ganze Welt umsetzen. Das ist halt einfach tatsächlich nur Einschränkung.
Also bei Tweetscapes hört man quasi live sonifiziert die Klänge bei Twitter, und dabei wird auf die API zugegriffen. Das klingt nach einem sehr innovativen Konzept, Klangkunst zu betreiben. So diese technologischen Schnittstellen, die per API bereitgestellt werden, wie relevant sind die in der Netzkunstszene?
Die sind einerseits, finde ich, natürlich hochrelevant, weil das ist gerade genau das Ding, was gerade passiert. Also und es ist ein wahnsinnig toller Spielplatz. Also ich finde, es wird viel, viel zu wenig damit gemacht. Also ich, ehrlich gesagt, ich habe gestern kurz, weil ich ja wusste, dass ich heute was erzählen muss, habe ich mal kurz ein bisschen recherchiert und geguckt, ob ich tatsächlich mal so ein richtig tolles API-Projekt finde. Also wo wirklich, weiß ich nicht, ich habe mir das so vorgestellt, man müsste ja sofort irgendwas finden, wo auf 10 APIs gleichzeitig zugegriffen wird und verschiedenste Daten von Google Maps mit Twitter, mit irgendwelchen anderen Schnittstellen, mit Daten aus Krankenhäusern, was auch immer, was es alles gibt, verbunden werden. Ehrlich gesagt habe ich auf die Stelle nicht wirklich was richtig Tolles gefunden. Also das meiste sind so kleine Spielereien, die halt gerade anfangen, wie zum Beispiel ein Projekt, das ich ganz toll finde, ist das sogenannte Fly Colony Projekt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nee. Das ist ein Projekt, wo da hat jemand, ein Künstler, ich glaube aus, nee, ich weiß nicht, woher kommt. Wir gucken nochmal nach. Da hat ein Künstler quasi irgendwo ein Aquarium aufgestellt, und da leben jede Menge Fliegen drin, und ab und zu setzen die sich auf eine Tastatur, und das wird mit einer Kamera gefilmt, und das, was die da tippen, sobald eine Fliege auf Enter kommt, wird als Tweet abgeschickt. Ich folge denen auch, das sind ganz, ganz tolle Tweets, die abschicken. Also wahnsinnig schöne Patterns, die machen auf der Tastatur. Kann ich nur empfehlen. @flycolony ist der Account.
Werden wir uns definitiv mal anschauen.
Also retweete ich auch regelmäßig.
Ja, da ist auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial Potenzial in dem Zugriff per API für Kunstschaffende. Ich glaube, da müssen entweder die Künstler noch ein bisschen programmieren lernen oder ihr Netzwerk ein bisschen ausbauen, um mehr mit Programmierern zusammenarbeiten zu können und das auch zu realisieren. Vielen Dank, Anselm.
Danke euch.
Dankeschön und natürlich nochmal für die Präsentation der Tweetscapes. Anschauen kann man sich das unter tweetscapes.de.